Herzlich willkommen zum Heinz Journal Club, abgestimmt auf Ihre Kaffeepause mit den neuesten Publikationen aus der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie. Präsentiert von der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Mein Name ist Christopher Neuhaus. Schnappen Sie sich einen Kaffee. Schön, dass Sie dabei sind. Heinz Journal Club, eine neue Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zum Thema Kortikoidtherapie in der Sepsis. Herzlich willkommen. Die Mortalität im septischen Schock ist laut den meisten Studien größer als 30%. Ursächlich für das schlechte Outcome sind hauptsächlich die Entwicklung eines Multiorganversagens nach Aktivierung proinflammatorischer und prokoagulatorischer Pathways. Die Therapie des septischen Schocks beinhaltet natürlich Antibiotika, Flüssigkeit, Vasopressoren, maschinelle Beatmung, Organersatzverfahren und die chirurgische Herzsanierung. Dennoch, die Anzahl effektiver, gezielter Pharmakotherapien ist weiterhin limitiert. Die aktuellen Leitlinien der Surviving Sepsis Campaign geben eine schwache Empfehlung mit IV-Hydrocortison 200 mg pro Tag, basierend auf Evidenz von moderater Qualität. Diese sogenannte HPA-Achse, also das System zur Regulation der Stresshormone, scheint aber bei differenzierter Betrachtung eine größere Bedeutung für die Immunmodulation in der Sepsis zu haben als bisher angenommen. Darüber möchte ich heute kurz sprechen und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, der als Pionier dieses Themas Kortikoidtherapie in der Sepsis bezeichnet werden darf, Herr Professor Briegel von der LMU München. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Herr Neuhaus.
Herr Briegel, vielleicht einsteigend, bevor es ganz konkret um ein, zwei aktuelle Studien gehen soll, die dieses Thema wieder so ein bisschen auf den Plan bringen, allgemein zum Thema Kortikosubstitution in der Sepsis. Die Surviving Sepsis Campaign hat die Kortisonsubstitution ja aufgewertet, was den Grad der Evidenz angeht. Es gibt verschiedene Studien, die eher positive Effekte gezeigt haben auf die Mortalität, viele Arbeiten von anderen, 2002, 2018. Dagegen sprechen so ein bisschen die Ergebnisse aus anderen Studien, Corticus, Adrenal. Wie würden Sie das alles so grob zusammenfassen und bewerten?
Ja, es ist ja tatsächlich eine Kontroverse, die mehr als 20 Jahre schon andauert, weil eben Studien einmal positive Ergebnisse liefern. Das sind die Studien, die Anand unternommen hat in Frankreich, und zum anderen aber große multinationale Studien, Sie haben es schon erwähnt, Corticus und Adrenal, eigentlich keinen Behandlungsvorteil für Hydrocortison im septischen Schock zeigen konnten. Man hat natürlich diese Studien immer im Detail analysiert. Sie sind nicht deckungsgleich. Also ganz klar ist, dass grundsätzlich bei den positiv verlaufenden Studien aus Frankreich kränkere Patienten mit septischem Schock rekrutiert wurden. Klar ist auch, dass der Anteil einer pneumogenen Sepsis in diesen Studien aus Frankreich höher war, bei ungefähr 2/3, verglichen mit Adrenal und Corticus, wo das nur ungefähr 1/3 war. Also es gab schon Unterschiede, und eben der auffälligste Unterschied mal primär ist, dass in Frankreich immer eine Kombinationstherapie aus Hydrocortison und Fludrocortison gegeben wurde für eine Dauer von 7 Tage. Das hat man in den anderen Studien nicht gemacht, ganz einfach aus der Überlegung heraus, dass man sagt, ja, 200 Milligramm Hydrocortison haben eine ausreichende mineralokortikoide Wirkung.
Jetzt haben Sie ja selber mit Ihrer High-Press-Studie gezeigt, und ich hoffe, ich fasse es richtig zusammen, dass die Steroidgenese nicht gleichmäßig unterdrückt ist in der Sepsis. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen Mineralo- und Glukokortikoiden. Was ist jetzt die Konsequenz daraus?
Ja, die ursprüngliche Idee für die Hydrocortisongabe war ja, das hat ja auch Anand so vertreten, dass die endogene Cortisolsynthese im septischen Schock supprimiert ist, inhibiert ist, supprimiert ist, zum Erliegen kommt und man sozusagen eine Art Substitutionstherapie durchführt. Was wir jetzt in der Hybrid-Studie gesehen haben durch eine Untersuchung von ACTH-Testen, die im Rahmen der Hybrid-Studie abgenommen wurden, ist, dass ganz offensichtlich die Mineralokortikoide-Achse schon sehr viel früher supprimiert ist und dass man das auch tatsächlich, so zeigen das die Daten der Hyper-Studie, als prognostischen Marker einsetzen könnte. Das müssen wir jetzt noch an anderen Kohorten validieren, ob das tatsächlich so ist. Die Hyper-Studie ist ja eine besondere Studie, weil sie Patienten rekrutiert hat mit Sepsis, aber ohne Katecholaminpflichtigkeit. Das Studienziel war ja Verhinderung des septischen Schocks, also der Vasopressorpflichtigkeit. Also es gibt Hinweise darauf, dass die Mineralokortikoide-Achse sehr viel früher schon in der Sepsis supprimiert ist. Und das muss man aber noch näher untersuchen.
Das heißt aber, können wir jetzt mit den vorliegenden Studienergebnissen davon ausgehen, dass die Mineralokortikoide-Wirkung von Hydrocortison nicht ausreichend ist?
Naja, das ist ja immer... Also das Hauptargument der Endokrinologen und Frau Vandenberge war da immer ganz federführend, wenn man so die Korrespondenz im New England Journal verfolgt. Ab 40 Milligramm Hydrocortison wäre die mineralokortikoide Wirkung so stark und das wäre ausreichend. Aber man muss sich natürlich immer mal überlegen, was heißt das eigentlich? Also die mineralokortikoide Wirkung, wie der Name schon sagt, wurde gemessen anhand der Natriumexkretion. Also wenn man ein Mineralokortikoid gibt, dann wird ja die Natriumrückresorption in der Niere in Tubuluszellen erhöht. Also das ist die klassische Aldosteronwirkung, Kalium ausgeschieden. Und man hat das quantitativ einfach bestimmt anhand des Natriumgehaltes im Urin. So hat man die Mineralokortikoiden-Potenzen festgelegt. Aldosteron hat ja eine extrem hohe, zwischen 1000 und 3000 verglichen zum Hydrocortison, je nachdem, welche Literaturstelle man verwendet. Beim Flutocortison ist es 125-fach höher als Hydrocortison. Was sozusagen in der Sepsis ausreichend ist, das ist ja nicht definiert. Das ist ja nur eine Annahme. Also und 40 Milligramm geht vom Patienten aus, der am Morbus Addison erkrankt ist. Und wenn der 40 Milligramm Hydrocortison erhält, dann hat er eine ausreichende mineralokortikoide Wirkung. Ob das für den Sepsis-Patienten so ist, das mag dahingestellt sein.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, Thema Fludrocortison. Es gab ganz aktuell im JAMA Internal Medicine die Studie von Bosch et al., die ja letzten Endes an fast 90.000 Patienten retrospektiv in der Registeranalyse die Therapie mit Hydrocortison versus Hydrocortison plus Fludrocortison verglichen haben. Was können wir daraus lernen?
Ja, das ist eine ganz interessante Studie, weil die amerikanischen Kollegen haben sich zunutze gemacht, dass wohl eine ganze Reihe von Krankenhäusern, und das waren vorwiegend eben Teaching Hospitals und Universitätskliniken, nach dem Erscheinen der Approaches-Studie, das ist die letzte Studie von Annan im Jahr 2018, das Fludrocortison mit in die Therapie genommen haben, was vorher dort wohl kaum verbreitet war. Und auf diese Weise hatten sie eine Gruppe von Patienten, die eben mit der Kombinationstherapie behandelt wurden. Und das haben sie verglichen mit einer Gruppe, die eben mit Hydrocortison allein im septischen Schock behandelt wurde. Dabei haben sie eine kommerziell verfügbare Datenbank genutzt, die etwa ein Viertel aller Krankenhauspatienten in den USA erfasst. Also das ist schon beeindruckend, mit welchen Datensätzen die Kollegen dort arbeiten können, und haben Sensitivitätsanalysen durchgeführt, also haben geschaut, wie robust das Ergebnis ist, und was eben herauskam, ist tatsächlich auf Basis von Real-World-Daten, dass durch die Kombinationstherapie die Sterblichkeit niedriger ausfiel als mit der Hydrocortison-Therapie allein.
Das heißt, wenn wir das jetzt übernehmen in unsere Therapien, Fludrocortison dazugeben, stellt sich die Frage, wie mache ich das ganz praktisch? Wie dosiere ich das? Was gebe ich? Wann gebe ich es?
Das ist auch eine interessante Geschichte, weil wenn man natürlich die Studien von Anand liest, er hat immer verwendet eine Kombination aus 200 Milligramm Hydrocortison aufgeteilt in 4 Einzelboli von 50 Milligramm plus 50 Mikrogramm Fludrocortison. Und Fludrocortison ist ja in den meisten Ländern der Welt nur als orales Medikament verfügbar. Das Besondere ist, dass 50 Mikrogramm nicht die Konfektionsgröße ist, die üblicherweise verfügbar ist. Das sind nämlich 100 Mikrogramm oder 0,1 Milligramm Fludrocortison, auch in Deutschland. Und das scheint in den USA nicht anders zu sein. Und die Dosis, die in den USA in der Bosch-Studie überwiegend verwendet wurde, sind eben 100 Mikrogramm Fludrocortison oder 0,1 Milligramm. In der Anand-Studie waren es nur 50 Mikrogramm, also die Hälfte. Offensichtlich macht das nicht einen so großen Unterschied. Oder mit anderen Worten gesagt, man kann auch die doppelte Dosis geben wie in den Anand-Studien und hat einen Effekt, wie er eben auch in den prospektiven kontrollierten Studien beobachtet werden konnte.
Also eher die höhere Dosierung von 100 Mikrogramm am Tag. Und wie würden Sie es empfehlen? Einmal täglich morgens, so wie in den Studien?
Ja, also einmal täglich über die Magensonde appliziert. Es gibt tatsächlich eine kleine Studie, die Anand auch gemacht hat, wo massenspektrometrisch das Fludrocortison im Serum untersucht wurde, das auch tatsächlich resorbiert wurde, weil eines der Argumente gegen Fludrocortison immer waren, naja, beim Patienten im Schock, was wird da schon im Magen und im oberen Gastrointestinaltrakt resorbiert? Und er hat Fludrocortison dann im Serum massenspektrometrisch gemessen. Das Interessante ist, dass es nicht bei allen Patienten nachweisbar war, aber es war bei 2/3 der Patienten nachweisbar. Und das ist vielleicht, kann man das auch dahin deuten, auch ein Argument für die höhere Dosis, weil man dann, das muss man natürlich auch alles erst zeigen, aber eher davon ausgehen kann, dass das Fludrocortison auch ankommt.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ganz praktisch überlegt, der Intensivpatient mit viel Reflux, habe ich da überhaupt alternative Applikationsformen oder muss ich über die Magensonde und PO gehen?
Nein, also Fludrocortison ist meines Wissens derzeit nur in einer oralen Applikationsform verfügbar.
Und vielleicht noch eine andere ganz praktische Frage, die Aufnahme des septischen Patienten um 16 Uhr auf der Intensivstation. Wir initiieren direkt die Hydrocortisontherapie, dann Fludrocortison gleich dazu oder warten bis zum nächsten Morgen?
Doch, ich würde das gleich dazu geben und am nächsten Morgen dann in eine tägliche, zum täglichen festen Zeitpunkt das dann weiter applizieren. Fludrocortison wird relativ schnell resorbiert. Also das ist sicher nach so 2 Stunden schon nachweisbar. Und die mineralokortikoiden Effekte sind auch Effekte, die eher schneller nachweisbar sind, wobei man die Immuneffekte des Fludrocortisons bislang nur wenig untersucht hat. Und die scheinen sich aber deutlich zu unterscheiden von Hydrocortison.
Und vielleicht noch eine ganz pragmatische Frage. Gibt es denn harte Argumente gegen die Fludrocortison-Therapie? Also man könnte ja sagen, naja, es ist leicht verfügbar, es ist ein billiges Medikament. Man vergibt sich ja nichts, wie man so schön sagt. Gibt es irgendwelche Argumente, die dagegen sprechen?
Ja, eigentlich, also ich kann da jetzt nur Analogien von anderen Behandlungsindikationen her schließen. Also wir benutzen das beispielsweise auch in der Neurointensivmedizin bei Patienten, die ein zerebrales Salzverlustsyndrom entwickelt haben. Da wird das ja auch empfohlen. Und ich kann sagen, dass wir da auch höhere Dosen verwenden. Die Maximaldosis ist ja 200 Mikrogramm am Tag und das kann man eigentlich bedenkenlos einsetzen. Es handelt sich ja immer um kurzfristige Therapiedauern. Also wir sprechen ja hier von 7 Tagen. So ist es ja in Studien gemacht worden. Und in diesen 7 Tagen sind eigentlich keine schwerwiegenden Nebenwirkungen zu erwarten. Was man weiß von Patienten mit Kohn-Syndrom, also mit einer übermäßigen Produktion von Aldosteron. Die können natürlich einen Bluthochdruck entwickeln, das ist ja das wichtigste Symptom, aber da kennt man auch das Phänomen von einer Myokardfibrose. Das ist offensichtlich etwas, was durch mineralokortikoide Wirkung induziert wird, aber nur bei längerfristiger Anwendung.
Okay, also ich würde das nochmal zusammenfassen für die Hörer. 100 Mikrogramm Fludrocortison per Os morgens für 7 Tage in der schweren Sepsis. Jetzt als neue Therapieoption sozusagen zum Hydrocortison dazu. Vielleicht da noch die Frage, Perfusor versus 6-stündige Gabe von 50 Milligramm. Haben Sie da?
Ja, da gibt es tatsächlich eine ganz neue Analyse dazu. Das ist eine neue Meta-Analyse, die auch von Anand initiiert wurde, aber auch Kollegen aus den USA. Picaccio sind die beiden Erstautoren und das war eine ziemlich langwierige Angelegenheit, weil von allen verfügbaren Hydrocortison-Studien die Patientendaten gesammelt wurden. Bei dieser Analyse wurde untersucht, ob es einen Unterschied macht, ob man es kontinuierlich gibt oder als Bolusgabe. Und es ist tatsächlich so, das ist leider nur im Supplement abgedruckt, aber es ist tatsächlich so, dass man einen Hinweis darauf hat, dass die Bolusgabe wohl ein besseres Outcome hat als die kontinuierliche Gabe. Also das hat sich da eigentlich klar abgezeichnet, aber es hängt natürlich damit auch zusammen, dass die Bolusgaben immer häufig eben auch kombiniert waren mit Fludrocortison. Also wie gesagt, ein Hinweis darauf, dass Bolusgaben möglicherweise, was das Outcome anbelangt, einen besseren Effekt haben als kontinuierliche Gaben. Das kann durchaus sein.
Gehen wir vielleicht zum Schluss noch einmal ganz kurz weg von der Sepsis, aber noch zu einer anderen, auch ganz neuen und ganz spannenden Studie zum Thema Hydrocortison, in dem Fall bei der CAP, also der Community Acquired Pneumonia. Es gab jetzt im März die Studie im New England Journal of Medicine von Descartes, bei der CAP-Patienten auch Hydrocortison bekommen haben, 200 Milligramm, und es sind doch ganz beeindruckende Ergebnisse, also eine Reduktion der 28-Tage-Mortalität von 11,9 auf 6,2%, signifikant weniger Intubationen, weniger Vasopressortherapie und keine wirklichen Unterschiede, keine signifikanten bei den Komplikationen, also oberen GI-Blutung oder Superinfektionen. Wie würden Sie die Ergebnisse einordnen?
Ja, ich war natürlich sehr überrascht über diese Studienergebnisse, natürlich auch freudig überrascht. Genau genommen ist es ja eigentlich eine Studienidee, die vor 15 Jahren Didier Kay auch hatte mit der Hypress-Studie. Die Idee war, zu verhindern, dass man durch frühzeitige Gabe von Hydrocortison eben einen septischen Schock verhindern kann. Und wenn Sie die französische CAP-Code-Studie anschauen, da war ja septischer Schock extra ein Ausschlusskriterium, um eben genau dieses Kollektiv von Patienten zu bekommen, die eben eine ambulant erworbene Pneumonie haben, aber noch nicht in den septischen Schock abgerutscht sind. Und ganz offensichtlich sind die Pneumonie-Patienten, oder man kann ja auch sagen die pneumogene Sepsis, ist offensichtlich das geeignete Zielkollektiv, um zu zeigen, dass man durch frühzeitige Gabe von Hydrocortison auch tatsächlich, also nicht nur die Sterblichkeit reduzieren kann, sondern auch die ganzen Komplikationen, die wir immer erwarten, also Patienten werden vasopressorpflichtig, müssen intubiert werden und so weiter, zu reduzieren. Das waren ja die sekundären Endpunkte in dieser Studie und die waren auch alle signifikant reduziert worden, neben der Sterblichkeit, der 28-Tage-Sterblichkeit. Also das sind schon sehr beeindruckende Studienergebnisse und zeigt auch, dass ganz offensichtlich die Patienten, die eine pneumogene Sepsis haben, also eine pulmonale Infektion als Auslöser, gute Kandidaten sind für eine Hydrocortisontherapie.
Ja, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang und jetzt bleibt abzuwarten, wie lange es dauert, bis diese Therapie tatsächlich in der Praxis ankommt und dort etabliert wird.
Ja.
Alle Studien, die wir heute besprochen haben, finden sich selbstverständlich in den Shownotes verlinkt zum Nachlesen. Lieber Herr Professor Briegel, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und für Ihre Zeit heute. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Heinz Talk.
Ja, vielen Dank.